Als dann aber die 60% Impfrate erreicht waren, war plötzlich von Aufhebung der Maßnahmen keine Rede mehr. Und man hat dann auch nicht mehr thematisiert, dass man mal diese 60% als Bedingung für die Aufhebung der Maßnahmen in den Raum gestellt hat. Also es war dann einfach nicht mehr da. So nach dem Motto, gestern war eine andere Wahrheit, heute ist diese Wahrheit. Die Wahrheit von gestern ist im Orwellschen Memory Hole verschwunden. Und man muss sich dann auch nicht mehr rechtfertigen. Das heißt, wir brauchen doch nicht glauben, dass das bei einer Angelegenheit, die 84 Millionen Menschen in Deutschland und Milliarden weltweit betrifft, jetzt irgendwie schnell geht. Ja, das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen und ist so ohne weiteres nicht wieder gut zu machen. Die Verantwortlichen dieser damaligen Entscheidung, die das ja wirklich wollten, die einfach wirklich ihre Mitmenschen zu einem medizinischen Eingriff zwingen wollten, gegen jede Medizinethik, ohne irgendeine wissenschaftliche Evidenz, diese Leute hüllen sich jetzt heute in Schweigen. Sie können darauf nicht reagieren. Sie können es nur totschweigen. Tief in ihrem Inneren wissen sie längst, dass sie damals großen Mist gebaut haben, und zwar aus ihrem inneren Totalitarismus heraus, weil es sie wirklich anmacht, andere Menschen zu was zwingen zu wollen. Davon bin ich überzeugt.
Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute freue ich mich, eine Journalistin begrüßen zu dürfen, die vergangene Woche einen handfesten Skandal aufgedeckt hat, indem sie mit zwei weiteren Kollegen die internen Protokolle des RKI-Krisenstabes veröffentlicht hat. Ich begrüße ganz herzlich die freie Journalistin aus Berlin, Aya Velasquez.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Aya, vielen Dank für dich, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mit mir hier heute dieses Gespräch aufzuzeichnen. Und für unsere Zuhörer, wir sind per Du, wir kennen uns. Du warst schon zweimal bei mir auf dem Kanal im Gespräch, damals noch mit Tom Oliver Regenauer. Und ja, heute möchten wir über die politische Sprengkraft der RKI-Dokumente sprechen, die vergangene Woche von dir und Bastian Barucker und Stefan Homburg bei einer Pressekonferenz veröffentlicht wurden. Wir möchten dabei heute hier beleuchten, welche Rolle Christian Drosten, Lothar Wieler und viele andere Akteure gespielt haben und was es mit dem französischen Präsidenten auf sich hat. liebe Aya, jetzt ist es knapp 10 Tage her. Wir zeichnen hier heute am 1. August auf, nachdem ihr die Dokumente veröffentlicht habt. Du stehst im Fokus der Medien. Zahlreiche Berichte drehen sich nicht nur über die RKI-Files, sondern auch über deine Person. Jetzt knapp anderthalb Wochen später, Aya, hat es sich etwas beruhigt? Wie hast du die letzten 10 Tage erlebt? Und gab es auch Anfragen von den Qualitätsmedien à la ARD und ZDF?
Ja, es war eine sehr nervenaufreibende Zeit. Ich glaube, so viel kann man sagen für ja auch sogar Kritiker der Corona-Maßnahmen. Am Anfang wurde ein bisschen die Authentizität der Dokumente angezweifelt. Spricht ja auch ein Stück weit für die Community, in alle Richtungen kritisch zu sein. Also auch gegenüber den in Anführungsstrichen eigenen Leuten. Inzwischen haben sich aber auch genug Datenanalysten über diese Dokumente gekniet. Und wenn man einen Blick in das Metadatenmaterial wirft, also in die Metadaten, dann ist eigentlich die Authentizität gesichert, ja, wenn man da ein bisschen was von versteht. Das heißt, diese Art von Bedenken haben sich inzwischen zerstreut. Das waren so die zuerst aufkamen und die auch nachvollziehbar waren. Auch Paul Schreier, der erst Rückfragen hatte diesbezüglich, hat sich jetzt auf X gestern ausdrücklich unterstützend geäußert. Das finde ich menschlich sehr groß und sehr gut. Also fantastisch, dass wir jetzt da gemeinsam in einem Boot sitzen und einfach konstruktiv an diesem Datenschatz arbeiten können. Nachvollziehbar war auch für mich, dass er da Rückfragen hatte. Das ist ganz klar, wenn man sich so lange hinter so ein Projekt kniet. Es war halt im Vorfeld wirklich schwierig, den Kreis der Menschen, die etwas wussten, größer zu machen als unbedingt nötig. Also ich habe da wirklich nur Menschen für ausgewählt, zu denen ich bereits ganz, ganz sichere Kontaktwege hatte. Also sowas wie Threema oder Ähnliches, wo man praktisch nicht während der Leak noch läuft, den oder die Whistleblowerin gefährdet. Und von den Mainstream-Medien, was ja deine zweite Frage war, kam, wie man es sich denken kann, keine Anfragen. auch wenn ich es natürlich angeboten hatte. Es gab aber wenig negative Berichterstattung zu meiner Person aus den Mainstream-Medien. Also die Sprachregelung, auf die man sich da geeinigt hatte, war offensichtlich die Journalistin. Ich habe erst überlegt, ob ich das in meine Twitter-Bio packe, aber für diesen Joke ist es jetzt auch schon ein bisschen zu spät. Die Journalistin. Das ist im Prinzip das Beste, was ich überhaupt erwarten kann. Also man braucht jetzt da nicht glauben, dass irgendwelche Elogen gesungen werden. Aber es geht ja auch nicht darum. Also es geht ja nicht sozusagen um die Person, die das jetzt an die Öffentlichkeit gebracht hat, sondern eben um das Material selbst. Und da wird doch, finde ich, erstaunlich gut berichtet. Also ich kann den Mainstream-Medien in diesem Moment keinen Vorwurf machen. Ich finde, das ist ganz organisch. Da sind Leute, die sich jetzt wirklich an das Material setzen und kritische Fragen aufstellen. Und vielen, vielen scheint es jetzt auch wirklich ein Stück weit die Augen zu öffnen, weil man da ja schwarz auf weiß lesen kann, bestimmt von Minister Karl Lauterbach.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt.
Und das ist halt schon ein Riesenvorteil. Viele von uns haben es gewusst, geahnt, whatever, aber jetzt haben wir es erstmalig schwarz auf weiß. Und diese Art von Beweislast, die hat halt bislang gefehlt. So.
Jetzt haben einige Leitmedien, Qualitätsmedien, die sogenannten, allerdings auch deinen bürgerlichen Namen immer wieder verwendet, wie ich in den Artikeln über dich gesehen habe. Wie schätzt du das denn ein? Ist das für dich so nachvollziehbar, dass man da sich nicht auf deinen Künstlernamen beruft, sondern deinen bürgerlichen Namen? Oder siehst du das eher kritisch? Oder und vielleicht kannst du da auch ausführen, was sind denn da die Hintergründe? Warum wird denn da immer wieder dein bürgerlicher Name hervorgebracht? Was spielt das denn für eine Rolle in diesem Kontext der Veröffentlichung?
Also publizistisch wird immer argumentiert, dass es natürlich eine wichtige Info ist und ja, ist ja alles ganz, ganz wichtig zu wissen. Komischerweise bei so Leuten wie Rezo, der ja auch einen Künstlernamen trägt, wird immer nur über Rezo gesprochen, auch wenn sein Klarname auch längst bekannt ist. Den kann ich mir aber nicht merken. Und es wurde ja damals vom Tagesspiegel gedoxt. Und die Argumentation ist immer, naja, ist jetzt eh draußen. Da sage ich immer, das ist die gleiche Argumentation wie eine Frau zu vergewaltigen und sie danach nochmal zu vergewaltigen, weil sie wurde ja schon vergewaltigt. Also kein Problem. Ist ja jetzt eh schon passiert. Das ist ein bisschen die gleiche Nummer. Also ich bin damit weiterhin nicht einverstanden. Und da geht's nicht um mich, weil ich persönlich habe ja kein Problem mit meinem Klarnamen, der ist schön. Aber es geht um meine Familie. Also das Einzige, wofür ich dieses Pseudonym habe, ist der Schutz meiner Familie. Und natürlich nicht, weil ich Journalistin bin, weil Journalismus ist ja nichts Anstößiges, aber natürlich, weil die Gesellschaft ein Problem mit Escort hat, mit meiner früheren Tätigkeit. Das heißt, jeder, der meinen Klarnamen droppt, müsste sich bewusst machen in dem Moment, er greift gerade Ayas Familie an. Nicht Aya selbst, weil Aya selbst interessiert das nicht. Nur Ayas Familie. Es könnte möglicherweise ein Kind in der Schule gehänselt werden. Das muss man sich einfach bewusst machen. Also jeder, der meinen Klarnamen verwendet, greift in direkter Linie mein Kind an und nicht mich. Wenn man das möchte, wenn man so drauf ist.
Ich glaube aber, um ganz ehrlich zu sein, dass das für die Journalisten in Berlin keine ernsthafte Rolle spielt, was du da für persönliche Befindlichkeiten mit hast. Aber lass uns auch auf die Hintergründe dieser Files noch zu sprechen kommen, aber auch da nochmal zu Beginn. Das warst jetzt ja nicht du alleine mit dem Whistleblower zusammen, sondern das war ein Team, mit dem du das Ganze veröffentlicht hast. Welche Strategie habt ihr denn da mit der Veröffentlichung gefahren? Worauf habt ihr geachtet? Was war euch besonders wichtig? Und jetzt, anderthalb Wochen später, würdest du sagen, dass die Bombe so eingeschlagen ist, wie ihr euch das erhofft hattet?
Definitiv. Also mein Post dazu hat jetzt aktuell 3,7 Millionen Aufrufe. Das habe ich im deutschen X selten erlebt überhaupt, das, was so eine Reichweite erzielt. Also es ist eine Dezimalzahl über dem, was meine guten Tweets sonst oder Posts sonst so erreichen. Wir haben 5 Tage lang die X Trends geprägt. Also da waren immer RKI-Files, RKI-Protokolle oder RKI-Leak irgendwie in den Top 10 der Trends. Dann kam Olympia, natürlich nicht mehr. Aber die Arbeit geht ja jetzt erst los. Also das heißt die ganze inhaltliche Arbeit, weil es ist ja, wenn wir ehrlich sind, kaum einer schafft es, diese ganzen Dinger in einer Woche zu lesen. Manche behaupten, sie hätten jetzt schon alle Geheimnisse gelüftet und da sei nichts, wie zum Beispiel Christina Berndt. Und wo ist jetzt der Skandal? Aber eigentlich, also für ernsthaft arbeitende Menschen geht die eigentliche Arbeit und auch die eigentlichen Enthüllungen aus diesem Material jetzt erst los. Das heißt also, ich bin top zufrieden. Es hat Fast alle Medien haben berichtet. Es war ein bisschen analog zu der Welle, die damals Paul Schreier eröffnet hat. Da war es ja auch so, dass die eine Woche lang alle berichtet haben und dann war wieder, also dann wieder so ein bisschen vereinzelt. Das ist ja auch deshalb, weil die berichten müssen. Es ist nicht, weil sie berichten wollen, sondern weil sie berichten müssen. Ja, die gucken auf die Trends, die gucken auf das, was gerade angesagt ist. Das ist so, sie sind jetzt einfach gezwungen. Also wir haben sie so ein bisschen vor uns hergetrieben, indem wir diese vollendeten Tatsachen in der Medienlandschaft erschaffen haben. Die mussten reagieren, aber es ist nicht, weil sie aus freien Stücken da gerne das Material aufarbeiten wollen. Das muss uns klar sein. Aber wenn immer wieder Talking Points aus diesem Material eingebracht werden in den medialen Diskurs, dann ist es sozusagen, die Wahrheit ist wie fließend Wasser, die lässt sich nicht aufhalten. Und was ganz gut war, war auch, dass der Leak ja so komplex ist, also das Material ist so vielschichtig aufgebaut wie ein Fraktal, dass es dann eine Woche später nochmal die Möglichkeit gab, eine Art Leak im Leak zu veröffentlichen. Nämlich, wir haben dann noch MSG-Dateien entschlüsselt, die in diesem Material vorlagen. Also ein Datenanalyst aus unserer Gruppe. Und das ist eigentlich nicht so schwer gewesen, da braucht man nur einen MSG-Viewer für, aber den hat halt nun mal nicht jeder auf dem Rechner. Und vor allem lagen diese MSG-Dateien im gesamten Zusatzmaterial verstreut, also irgendwo an irgendwelchen Stellen. Und wir haben es halt erstmals gebündelt als eine PDF-Datei rausgebracht. Und damit ist halt jetzt die ganze interne vertrauliche E-Mail-Konversation des RKI auch noch online. Und der Post von mir dazu hat wieder eine halbe Mille erreicht. Das heißt, also man erzielt Reichweiten und ich sag mal so, unsere Salami-Taktik ist organisch, weil das ist ja nicht so, dass wir es geplant haben, Salami-Häppchenweise rauszugeben, sondern wir entdecken das Material erst. Denn es ist ja so, wie auch Professor Homburg schon öffentlich richtig dargestellt hat, bekommen habe ich dieses Zusatzmaterial einen Tag vor dem Leak. Also am 22. habe ich es bekommen und am 23. online gestellt. So, die Protokolle selber, die ja nur 40 Megabyte sind, die hatten wir schon vorher, die Wochen. Und wir mussten aber natürlich noch auf den großen, großen Rest warten. Denn es ist ja logisch, dass wenn wir das vorher herausgegeben hätten, wir hätten damit rechnen müssen, dass das RKI sämtliche Möglichkeiten, an das Material ranzukommen, dann dicht gemacht hätte.
Jetzt kommen wir auch gleich noch auf die neuen Leaks rund um die E-Mails zu sprechen. Aber davor, du hattest jetzt am Montag war es, glaube ich, bei, ich sage immer noch Twitter, von über 3 Millionen erfolgreich abgewehrten Angriffsversuche auf eure Seite, auf den RKI-Transparenzbericht.de berichtet. Sie wird im Minutentakt angegriffen oder wurde zumindest. Es laufen verdächtigte Aktivitäten, sogenannte automatisierte Anfragen. Es kommt wohl zu alle 270 Sekunden zu einem Request. Also von welcher Seite erfolgen da die Angriffe? Ah ja, kannst du da mal für unsere Zuhörer ausführen, wer da womöglich dahinter steckt?
Das können wir nicht rausbekommen. Also, weil wenn wir jetzt die IPs nachverfolgen würden, das wäre ja illegal. Wir können ja nicht von unserem Server aus irgendwelche illegalen Aktivitäten fahren. Es ist halt auffällig gewesen, dass sie wiederholt auftraten. Das hat sich aber jetzt beruhigt. Also, aus der IT-Abteilung höre ich, dass das jetzt, die haben praktisch, sind mit ihrem Latein am Ende. Die haben dann auch am Ende völlig, also, das haben manche missverstanden. Die dachten, naja, für einen DDoS-Angriff ist es ja ein bisschen dünne, wenn jetzt alle 270 Sekunden ein Request kommt. Was die Leute nicht verstanden haben, es sind Directory Enumeration Requests. Also das heißt sozusagen, dass die an unsere Unterordner ran wollen, zum Beispiel so php.admin oder sowas. Die wollen halt schauen, was haben wir da für Ordner und können sie dadurch irgendwelche Daten über uns abschöpfen. DDoS-Attacke hatten wir dann auch. Das war dann da kam es dann zu diesen absurden 3,2 Millionen Angriffen. Das habe ich auch gepostet. Das war ein so ein Spike vor ein paar Tagen, wo es dann zwischen 14 und 16 Uhr auf einmal so wum, auf ein paar Millionen hochging. Das ist eine DDoS, die hatten wir auch. Aber ansonsten hatten wir halt dieses Schema, dass die halt versucht haben, an unsere Directory-Links ranzukommen. Und dann haben die am Ende aus Verzweiflung, wir haben mal gesehen, was die da für Befehle eingegeben haben. Aber das war dann definitiv nicht automatisiert, sondern dann saß jemand und hat einfach gefummelt und wie könnten sie das benannt haben?
Ja, liebe Aya, dann lass uns jetzt auch gerne über die Inhalte zu sprechen kommen, die über 4000 Seiten, über 10 Gigabyte Material, die ihr der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt habt und vielleicht nochmal aus Aktualitätsgründen. Vorgestern war es, glaube ich, hattest du auch bei Twitter gepostet, dass ihr interessante E-Mail-Leaks auch untersucht habt. Also kannst du da einmal ausführen, was für Erkenntnisse ziehst du aus den E-Mail-Leaks, die ihr auch mit veröffentlicht habt, liebe Aya?
Ja, und zwar der E-Mail-Leak im Leak, wie wir ihn genannt haben. Da sind vertrauliche Konversationen vor allem zwischen dem RKI und BMG. Das heißt, hier haben wir die Befehlskette. Und wie wir schon vorher wussten, die Befehlskette kam ja in der Regel aus dem BMG. Und da ist, wie zum Beispiel Paul Schreier schon richtig vermutet hat all die Jahre, der Heiko Rottmann-Grossner eine Schlüsselgestalt gewesen. Der hat die Abteilung Gesundheitsschutz geleitet, so viel ich weiß, oder war dann hohes Tier. Er ist jedenfalls immer derjenige, der Erlasse an das RKI leitet. Also Erlass ist ohnehin ein sehr, sehr guter Suchbegriff, wenn man sich da per Suchfunktion ranwagt. Und da wird halt ganz deutlich an mehreren Stellen, dass die Erlasse halt immer aus BMG-Richtung kamen und eben oft dem RKI widersprachen. Und das RKI hatte dann maximal noch kritische Rückfragen. Also ein Beispiel, was ich am Anfang gleich gefunden habe, war das zum genesenen Status, dass also das RKI da im Prinzip kein Interesse dran hatte, diesen genesenen Status runterzuschrauben. Und da führte es ja damals zu sehr viel Verwunderung, warum das RKI das plötzlich getan hat über Nacht. Und aus dem E-Mail-Material erfährt man nun, dass das wohl ein MPK-Beschluss war. Also die Ministerpräsidentenkonferenz, dann schon unter Scholz, ja, das war ganz klar Regierung Scholz, nicht mehr Merkel, hat eben beschlossen und auch diese Fristen, diese Zeiten, warum, wie es zu diesen 3 Monaten kam. Und das RKI hat sich eher gewundert, und okay, wie integrieren wir das jetzt ins europäische Schema? Weil in Europa gelten ja diese 180 Tage, also 6 Monate. Und wieso ist es bei uns jetzt anders? Und da könnte es ja jetzt zu Verwirrungen kommen. Also man merkt richtig, sie tragen eigentlich fachlich diese Entscheidung gar nicht mit. Aber es ist an mehreren Stellen deutlich, okay, MPK-Beschluss. So, das erfährt man dann. An einigen Stellen auch, dass politische Parteien irgendwas wollten, was im RKI dann auf Kritik stößt, ja, also zum Beispiel, wie der Expertenrat zusammengesetzt wurde. Da schreibt dann die RKI-Mitarbeiterin Ute Rexroth im Zusatzmaterial, naja, das seien ja die üblichen Verdächtigen, die da in diesen Expertenrat gesetzt wurden. Und es seien keine Epidemiologen dabei und wie der bestückt ist, sei wohl ein Wunsch der FDP und der Grünen gewesen. Gut, also da stimme ich zu. Und da ist sozusagen gar nicht so viel Abweichung zu dem, wie Kritiker eigentlich sich öffentlich artikuliert haben. Ja, und das da habe ich überhaupt eine Lesehilfe, die ganz spannend ist für dieses Zusatzmaterial, weil es ist ja so, das Material erschlägt einen erstmal. Also erstmal ist es gut, in diesen Gesamtdokumenten nach bestimmten Stichworten zu suchen. Also wir haben es ja immer so als Einzeldateien bieten wir das Ganze an oder eben als Gesamtfile pro Jahr. Und gerade in diesem Gesamtfile pro Jahr würde ich so vorgehen, einfach die Stichworte, die einen persönlich interessieren, da mal reinzuwerfen und zu gucken, was er einem ausspuckt. Das andere ist, dass natürlich die Studien, die dahinterlegt sind, im Zusatzmaterial spannend sind. Also das wäre dann vielleicht eher was für die, die sich auch mit Studien auskennen. Also wirklich Wissenschaftler, die das auch einschätzen können, wie valide sind denn diese Studien gewesen. Dass man dann immer auch schaut, okay, wenn sich da was verändert hat in den Ergebnisberichten des RKI, also diesen eigentlichen RKI-Protokollen, ist denn das auch überhaupt gedeckt durch Studien, die dann im Zusatzmaterial liegen? Und wie valide sind eben diese Studien? Das, finde ich, ist eine wichtige Lesehilfe. Und dann ganz spannend, in diesen Doc-Dateien im Zusatzmaterial gibt es halt öfters Anmerkungen am Rand vom RKI. Und das halte ich für mit das Brisanteste, weil das war nie zur Veröffentlichung bestimmt. Also das sollte nie offiziell in irgendwelche Dokumente einfließen. Es ist im Prinzip nur was den RKI-Mitarbeitern ganz spontan in diesem Moment durch den Kopf geschossen ist, als sie das gelesen haben. Also man kann dem RKI beim Denken zuschauen, wenn man sich diese Zusatzanmerkungen anschaut. Und ja, die E-Mails sind natürlich super hot. Da ist zum Beispiel auch eine E-Mail drin, die von Emmanuel Macron unterzeichnet wurde. Und es gibt gerade im ersten Jahr 2020 einen engen Austausch zwischen der deutschen und französischen Regierung. Es hat auch übrigens in Frankreich hohe Wellen geschlagen, als ich das jetzt veröffentlicht habe. Also sicher nicht in den Mainstream gelangt, aber auf X habe ich dann mal geschaut, wer repostet das denn so. Und das waren dann immer so französische Posts. Da musste ich dann überall Übersetzungsfunktionen benutzen. Hat mein Französisch manchmal nicht mehr gereicht. Und das hat die deshalb so interessiert, weil da offensichtlich eine Personalie, die alle gut kannten, ans RKI Briefe geschrieben hat, nämlich den Chef der dortigen Covid-19-Taskforce, ein Jean-François Delfrécy, der offensichtlich ähnlich beliebt ist in Frankreich wie unsere Corona-Protagonisten. Und dann haben sie so da viel drüber diskutiert. Aha, ach, guck mal, und der hat jetzt dem RKI geschrieben. Ah, und da ging es also darum, die Maßnahmen zu vereinheitlichen, um für die Bürger insgesamt die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen. Weil es wurde ja immer so argumentiert, weil alle Länder gleich reagieren, muss es ja richtig sein. Also schaut doch mal, alle Länder gleichzeitig können sich doch nicht irren. Wenn jetzt aber man in diese E-Mails schaut, steht da, wir sollten die Maßnahmen von Land zu Land noch mehr vereinheitlichen, um die Akzeptanz zu erhöhen. Und das habe ich so in der Form noch nirgendwo schwarz auf weiß gelesen. Das ist jetzt wirklich mal ein rauchender Colt, das halt so gearbeitet wurde. Und das ist jetzt nur ein Dokument. Also wir können jetzt nicht an den RKI-Files alles ablesen. Da haben dann manche auch ein bisschen vielleicht eine falsche Erwartungshaltung.
Ja, das ist generell ein gutes Stichwort Erwartungshaltung, denn du hattest dich ja schon auch sehr viel kritisch mit der ganzen Zeit beschäftigt. Du hattest auch einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm auf deinem YouTube-Channel über den Corona-Expertenrat veröffentlicht, auf dem du auch nochmal sehr spannende Hintergründe zum Pandemiegeschehen veröffentlicht hast. Jetzt gab es ja auch schon die RKI-Leaks vom Multipolar-Magazin um Paul Schreier. Also welche dieser Veröffentlichungen waren denn für dich jetzt nochmal wirklich neu? Denn es gibt jetzt ja auch schon die Kritik, da kommen wir später vielleicht auch noch drauf zu sprechen, dass das Ganze ja schon bekannt gewesen sei. Also welcher dieser Leaks, welcher dieser Veröffentlichungen war für dich wirklich neu, wo du gedacht hast, krass, das wusste ich jetzt so vorher en Detail noch nicht?
Für Kritiker ist ja auch nichts neu, weil eben das RKI in vielerlei Hinsicht Standpunkte von Kritikern vertreten hat. Aber für mich persönlich war neu, und das habe ich anhand der chronologischen Beobachtung oder ja Studie dieser Files verstanden, also es wird ja jetzt auch so ein bisschen, wie ich finde, eine falsche Dichotomie aufgetan zwischen gutes RKI, böse Politik. Ja, also das RKI waren sozusagen die Guten, die so gedacht haben wie die Kritiker, und sie wurden ja nur sozusagen von der bösen Politik missbraucht. Das kann ich nicht so ganz unterstützen. Ich sehe, dass im ersten Jahr das RKI noch sehr viel mehr Zweifel hatte. Also und sehr an sehr vielen Stellen, eigentlich noch das so nach Lehrbuch gemacht haben, wie sie es halt mal gelernt hatten. Aber dass sie sich im Laufe der Zeit in dieses Denken dann auch hineingefunden haben, das man von ihnen erwartet hat. Also dass da durchaus ein Prozess stattgefunden hat. Da ein Beispiel vielleicht dazu sind für mich diese Shifting Baselines. Also dass sozusagen immer Bedingungen aufgestellt wurden, die man dann später wieder eingerissen hat. Ja, beispielsweise war eine Shifting Baseline, dass man irgendwann im Sommer 21 im RKI gesagt hat, wenn dann, also eine Bedingung für die Aufhebung der Maßnahmen sei, wenn 60% der Bevölkerung geimpft sind. Und das hat man ja auch medial immer mal wieder kolportiert, ne? Wir haben noch nicht die nötige Impfrate und so, ja, in US-Bundesstaaten werden teilweise die Maßnahmen auch aufgehoben. Na gut, die haben eine viel höhere Impfrate als wir. So, als dann aber die 60% Impfrate erreicht waren, war plötzlich von Aufhebung der Maßnahmen keine Rede mehr. Und man hat dann auch nicht mehr thematisiert, dass man mal diese 60% als Bedingung für die Aufhebung der Maßnahmen in den Raum gestellt hat. Also es war dann einfach nicht mehr da. So nach dem Motto, gestern war eine andere Wahrheit, heute ist diese Wahrheit. Die Wahrheit von gestern ist im Orwellschen Memory Hole verschwunden. Und man muss sich dann auch nicht mehr rechtfertigen. Es gibt sozusagen keinen inneren Diskurs, der an vorangegangene Standpunkte anknüpft, sondern das ist alles so ein bisschen im luftleeren Raum. Ja? Deshalb konnte das RKI dann auch im Juni 2021 erstmal sagen, es ist gut, wenn bei Niedriginzidenzen die Maskenpflicht für Kinder aufgehoben wird und zwei Wochen später dann eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht für Kinder an Schulen fordern. Zwei Wochen! Und der eine Stundenpunkt hat nichts mit dem anderen zu tun. Also es ist dieses so, immer die Wahrheit von heute gilt und die von gestern ist vergessen. Also das Lustige ist ja wirklich, dass man die RKI-Files mit den RKI-Files widerlegen kann. Also man findet so viele Inkonsistenzen über den Zeitverlauf, dass man halt sich fragt, aber was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und warum wird es denn fachlich in diesem Gremium gar nicht besprochen? Warum auf einmal heute was anderes gilt als gestern? Und da glaube ich, dass eben, das ist meine persönliche Hypothese dazu, dass halt vieles an der Person von Lothar Wieler hing, der in meinen Augen zu diesem kohärenten Denken, was habe ich gestern gesagt und was für Rückschlüsse bietet es auf das heute, nicht fähig ist. Sondern dass er wäre eher in der Lage, im vorauseilenden Gehorsam gegenüber dem, was von ihm politisch gefordert wird, sein Denken von gestern ad acta zu legen. Und dann muss man sich ja auch bedenken in diese Ergebnisprotokolle, das RKI streitet auch ab, ob es Ergebnisprotokolle sind, aber steht ja überall drüber, dass es Ergebnisprotokolle sind, ja. Dass dann wahrscheinlich auch viel pluralistisch von einzelnen Mitgliedern des Stabes da Äußerungen und Einschätzungen eingeflossen sind, die dann aber eben nicht weitergetragen wurden. Ja, also man fragt sich ja, also irgendwo auf dem Weg sind dann diese Einschätzungen wohl verdampft. Jedenfalls nicht im BMG gelandet, wo sie hätten landen sollen und auch schon gar nicht in der Politik. Ja, das es ist irgendwie, man sagt ja immer so, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Ja.
Und da kann man einfach nur sagen, Wieler und jetzt auch Schade waren einfach die richtigen Leute für den Job.
Sie waren in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch die Bauernopfer zu jener Zeit, zumindest was den damaligen RKI-Präsident Lothar Wieler angeht. Ich habe mir hier mal noch zwei Auszüge rausgesucht aus den Protokollen. Zum einen vom 29.06.2020, da hieß es, die Testung sollte in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wie kann dem politischen Wunsch nach verstärkter Testung entgegengekommen werden? Und dann im Protokoll vom 12.10.22, es gibt keine Anzeichen, dass Impfungen an Ausscheidungen etwas ändern. Die fachlichen Empfehlungen werden beibehalten, solange es keine anderslautende Anweisung vom BMG gibt. Also wie glaubwürdig oder wahrscheinlich eher unglaubwürdig ist denn jetzt Stand heute für dich das RKI als unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, wie sie ja von Karl Lauterbach, dem aktuellen Gesundheitsminister, noch kürzlich in Mitte März war das, glaube ich, in einem Interview, hat er das RKI ja als eine solche Einrichtung bezeichnet. Also ist die Glaubwürdigkeit des RKIs mit diesen beiden Veröffentlichungen nun ad acta?
Ja, ich glaube, der Punkt ist erledigt. Also das ist ja auch der Tenor, der sich jetzt massenmedial gerade durchsetzt. Ich würde sagen, die Quintessenz der Erkenntnisse, die jetzt aus diesen RKI-Files gezogen werden, ist tatsächlich, dass es jetzt allen dämmert und man nicht mehr anders argumentieren kann, als dass das RKI eben ganz klar eine weisungsgebundene Unterbehörde des BMG ist. Und all das, die Argumente all die Jahre, dass der RKI sei wissenschaftlich unabhängig, lediglich vorgeschoben war von Lauterbach, von Spahn, um den Verlautbarungen, die aus dem RKI kamen, eine Art wissenschaftliche Unangreifbarkeit zu geben und auch der Corona-Politik der Bundesregierung eine Unangreifbarkeit zu verleihen, nach dem Motto, sie fußten ja auf den angeblich unabhängigen wissenschaftlichen Entscheidungen. Das ist nicht der Fall. Das ist schwarz auf weiß widerlegt. Es gibt da so viele Textstellen zu den Protokollen, dass das wirklich als also diese Behauptung kann als widerlegt angesehen werden und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht mehr geleugnet wird, massenmedial.
Jetzt gibt es einen sehr interessanten Artikel des Physikers Ronald Wiesendanger bei Alexander Wallasch, dem Journalisten, und dort stellt er die Frage, ob der Virologe, der bekannte Regierungsberater Christian Drosten, schon ganz zu Beginn der sogenannten Pandemie vom Laborursprung des Virus wusste. Und er sagt, dass aus diesen neuen RKI-Files hervorgeht, dass Drosten wohl schon im Februar 2020 vom Laborursprung des Virus Bescheid wusste. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt einer der renommiertesten Physiker in diesem Land, Ronald Wiesendanger. Also was hältst du da von dieser Hypothese? Kannst du die unterstreichen oder siehst du das womöglich anders, Aya?
Folgendes. Ich glaube, dass das sich ehrlich gesagt um einen Nothing-Burger handelt bei dieser Aussage von Herrn Wiesendanger, so sehr ich Herrn Wiesendanger unterstütze. Also ich bin absoluter Fan von ihm und ich bin auch der Meinung, er hatte von Anfang an recht, dass das eben ein Laborunfall ist. Ich bin absolut auf der Schiene Laborunfall. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, da war nichts mit Corona. Das war sehr wohl feststellbar, dass das zu sehr besonderen Entzündungswerten bei Älteren und Vulnerablen geführt hat. Und das hat auch ganz konkret mit diesem Laborunfall zu tun und mit den Eigenschaften dieses Virus. Es ist allerdings so, ich habe die Stelle ja auch gefunden und bin darüber gestolpert. Das war im Februar 2020 und ich dachte erst so, yes, yes, da ist ein Beweis. Nein, da steht nur, dass das Ding eine multibasische Furinspaltstelle hat. Wenn man sich jetzt auf diesen Aspekt zu sehr versteift oder da reinspringt, so wie Herr Wiesendanger das tut, macht man sich extrem angreifbar, auch von Herrn Drosten. Also Herr Drosten könnte sofort ankommen und sagen, ja, Kinners, ich habe nie was anderes behauptet, als dass das Ding eine multibasische Furinspaltstelle hat. Knackpunkt ist doch, wie das interpretiert wird. Und da hat Drosten sich halt immer hingestellt und gesagt, naja, eine multibasische Furinspaltstelle kann auch mal spontan bei Influenza-Viren auftauchen. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes in der Natur. Und er hat ja auch schon in der allerersten Telefonkonferenz mit Fauci am 1. Februar 2020 mit seinen Top-Virologen-Kollegen da gesessen. Und als die, drei von denen, diese Hypothese aufgestellt haben, wie es kann eigentlich nur aus dem Labor kommen, praktisch evolutionsbiologisch ist es anders nicht denkbar, da hat er sich damals schon in dieser allerersten Sitzung gegen seine Kollegen gerichtet und hat gesagt, nö, muss aus der Natur kommen. Also das ist höchst suspekt, finde ich, dass er das damals schon so mit aller Gewissheit abgestritten hat. Aber er war, das muss man Drosten wirklich zugute halten, was seine Haltung zum Ursprung von Covid-19 angeht, die ganze Zeit konsistent. Er ist nie von seiner Meinung abgewichen, dass er glaubt, das Ding hat einen natürlichen Ursprung. Das hat er seit Tag 1 gesagt und das sagt er bis heute. Ich halte das für falsch und ich bin der Meinung, es gibt ganz konkrete Interessenkonflikte, warum Herr Drosten diese Haltung von Anfang an geäußert hat. Nämlich, weil er mit der Aerosol-Clique sehr gut befreundet ist, die genau an solchen Studien zur Übertragbarkeit arbeiten. Und einer dieser Jungs könnte das möglicherweise auch versehentlich hergestellt haben. Ups. Aber es ist so, dass man jetzt aufgrund dieser einen Aussage in den RKI-Protokollen, dass da steht, hat eine multibasische Furinspaltstelle, kann man nicht ableiten, dass das RKI wusste, dass es aus dem Labor kommt. Denn mehr steht da nicht. Da steht nicht, wir glauben, es kommt aus dem Labor. Und deshalb soll man nicht, nur weil man sich in seiner Hypothese gerne bestätigt sehen möchte, da eine Evidenz reininterpretieren, die da einfach nicht ist. Ja, also die Aussage besagt das halt nun mal nicht. Ja.
Die Aerosol-Clique, interessante Wortneuschöpfung. Aber ja, sehr interessant. Und lass uns auch gerne mal bei Christian Drosten, dem wichtigsten Berater der Regierung, bleiben. Denn er kam ja auch zu der Erkenntnis, dass die ungezielte Testung aus wissenschaftlicher, medizinischer Sicht nicht sinnvoll ist. Er hat aber auch darauf verzichtet, das öffentlich zu machen, weil er damit die Regierung verärgern könnte. Und er hat wohl auch eine eigene Studie nicht veröffentlicht, weil sie...
Keine Studie. Nee, da ging es um ein Herbstmaßnahmenpapier. Aber erzähl weiter.
Genau, um ein Maßnahmenpapier, weil sie auch eine Empfehlung empfiehlt, die dem Regierungshandeln widerspricht. So zumindest steht es wortwörtlich in den Papieren. Also wie siehst du die Rolle des wichtigsten Regierungsberaters Christian Drosten in den RKI-Files, Aya?
Da ist ja Christina Berndt dem Christian Drosten gleich zur Hilfe geeilt und hat ihn genau zu dieser Stelle befragt, weil natürlich klar war, okay, das wäre jetzt das Brisanteste, was seine Person betrifft, weil da steht nun mal schwarz auf weiß, Christian Drosten hat was auch immer, zurückgehalten, weil es dem Regierungshandeln widerspricht. Das ist ja sozusagen das, was man ihm jahrelang aus der Kritikergemeinschaft vorgeworfen hat, dass Herr Drosten der Regierung in die Hände spielt und dafür im Zweifel sogar bereit wäre, Wissenschaft zu verraten. Und das würde das ja dann schwarz auf weiß belegen. Christina Bernd schreibt jetzt nach Rückfrage an Herrn Drosten, das sei ja veröffentlicht worden, eine Woche später. Und da steht eben auch seine Kritik an einer undifferenzierten Testung drin. Ja. Die Sache ist, das macht's allerdings nicht besser. Und da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Er hat dann auch wohl angemerkt, er wisse nicht, warum irgendein RKI-Mitarbeiter das dort mit in diese Protokolle geschrieben hat. Hat er sich vielleicht geirrt oder vertan, whatever. Nur damit unterstellt man ja auch dem RKI im Prinzip gelogen zu haben oder schludrig gewesen zu sein, nicht aufgepasst zu haben. Und da muss man dann, würde ich sagen, das erstmal so stehen lassen, wie es ist. Es steht halt Aussage gegen Aussage. Das RKI schreibt ganz klar, Drosten hat was zurückgehalten, was dem Regierungshandeln widerspricht. Ja, es ist ein paar Tage später was rausgekommen. Man weiß nicht, warum es dann rausgekommen ist ein paar Tage später. De facto ist aber, was ist passiert? Es wurde ja undifferenziert getestet. Es wurde undifferenziert jeder Gesunde ohne Symptome getestet. Und das haben zum Beispiel einige Länder anders gehandhabt, wie zum Beispiel die Türkei. Und die wurde ja dann massiv kritisiert, wie ja übrigens auch die SZ rausgearbeitet hat anhand eines anderen Datensatzes. Das heißt, genau das, wenn irgendwo differenziert getestet wurde, also nur Menschen mit Symptomen, das hat die Bundesregierung kritisiert. Das fand die nicht gut. Und man hat sich an einer undifferenzierten Testung entlang gehangelt. Und dadurch kam es auch zu diesen riesigen Fallzahlen, ja, dass irgendwelche Gesunden plötzlich positiv getestet wurden. Und mit diesen ganzen Fallzahlen konnte man wieder Corona-Politik und Maßnahmenpolitik und Grundrechtseinschränkungen betreiben. Das heißt, de facto durchgesetzt hat sich doch eine undifferenzierte Testung. Und da bleibe ich ganz klar bei dem, was ich auch in der Pressekonferenz gesagt habe. Diese undifferenzierte Testung hat Herrn Drosten genützt. Ja, das war ein Interessenkonflikt, weil sein sehr guter Freund, wie ganz klar bekannt ist, Olfert Land aus dem Labor Berlin, hat sich damit dumm und dusselig verdient. Nicht Drosten selbst, das kann man jetzt nicht beweisen oder so, dass er da irgendwie profitiert hätte. Aber solche Verbindungen stellen nun mal einen Interessenkonflikt dar. Und er hat sich ja auch gegen diese undifferenzierte Testung danach nicht irgendwo vehement ausgesprochen. Oder hast du das mal gehört, dass er in einer Pressekonferenz saß und sagte, ich finde das aber nicht gut, dass jetzt hier reihenweise Gesunde durchgetestet werden? Nein. Ja. Das heißt, ich würde es jetzt erstmal an dieser Stelle so belassen, dass hier Aussage gegen Aussage steht. Und wenn Herr Drosten sich jetzt einfach darauf rausredet, naja, er wisse ja nicht, warum der RKI-Mitarbeiter das geschrieben hat, ja, will er ihm jetzt Lügen unterstellen? Also ich nehme jetzt erstmal das Wort des RKI-Mitarbeiter aus diesen Protokollen für genauso bare Münze wie das, was Herr Drosten sagt. Und da steht jetzt Aussage gegen Aussage.
Mhm. Ja, und im Grunde genommen wäre es jetzt ja auch die Aufgabe der Gerichte, das Ganze juristisch aufzuarbeiten und solche, wie du sie jetzt dargestellt hast, solche Interessenskonflikten wirklich auch kritisch nachzugehen. Es ist aller Ehren wert, dass du und viele andere wirklich noch kritische Journalisten diesem jetzt nachkommen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen wäre es wohl eigentlich die Aufgabe der Gerichte, spätestens mit der Veröffentlichung dieser Leaks da jetzt ranzugehen. Lieber Aya, komm jetzt, lass uns mal jetzt noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das vor allen Dingen auch bei Twitter X die Runde gemacht hat, nämlich die Pandemie der Ungeimpften. Das war, ich glaube, auch kurz nach der Veröffentlichung einer der Twitter-Trends. Und das Ganze ist darauf zurückzuführen, dass es auch ein Leak gab, bei dem stand, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn vermutlich bewusst von dieser Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat, was deshalb, wie Sie schreiben, das Ganze nicht korrigiert werden kann. Und er hat sich jetzt im ZDF auch dazu geäußert. Er wurde darauf angesprochen und er sagte, ich zitiere ihn einmal, damit war gemeint bei mir, dass wir auf den Intensivstationen damals vor allem Menschen ohne Impfung gesehen haben, die schwere und schwerste Verläufe hatten. Das sei eine Situation gewesen, die das Gesundheitssystem zu überfordern drohte. Also eine Rhetorik, die wir schon aus der damaligen Zeit kennen. Wie schaust du denn jetzt auf diesen Leak der Pandemie der Ungeimpften und wie schätzt du diese Reaktion des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn im ZDF ein?
Also, dass er eine gute Presseabteilung hat, die ihm die richtige Sprachregelung vorlegt, die man in solchen Fällen dann an den Tag legen muss, das hätte ich auch vorher nicht bezweifelt. Die Sache ist, das kann man jetzt nicht alleine mit den RKI-Leaks klären, sondern wichtig ist an dieser Stelle ja noch diesen Skandal zu den ungeimpften Zahlen in Krankenhäusern, die ja gefaked waren, weil man alle, von denen der Impfstatus nicht bekannt war, automatisch den Ungeimpften zugerechnet hat. Da muss man dieses Material mit heranziehen, um zu sagen, naja, aber die Aussage fußte ja damals schon auf einer Falschbehauptung aufgrund dieser falschen Erfassung in den Krankenhäusern. Und dann ist es wichtig, sich anzuschauen, wo kam denn diese Worthülse Pandemie der Ungeimpften zuerst her? Ja, sie kam aus den USA. Und selbstverständlich ist Herr Spahn da nicht von selber drauf gekommen, sondern er hat einfach eine Metapher, die international im Rahmen dieser Covid-Agenda eingeführt und implementiert wurde, verwendet und in den deutschen Sprachraum eingeführt. Und das RKI wurde da einfach überrollt und hat dann eben, wie in diesem Protokoll halt auch zu lesen ist, nach dem Motto, können wir jetzt nichts mehr dran ausrichten. Er hat das schon eh so oft gesagt. Also praktisch nach dem Motto, man kann ihn ja jetzt auch nicht bloßstellen als Minister. Ja, hätten sie eigentlich, finde ich. Also ich finde, das RKI hätte da ruhig mehr Kante zeigen können. Die Sache ist allerdings, und darauf hat mich ein Kollege hingewiesen, es ist ja nicht so, dass sie sich da an dieser Kritik, an dem Wording des Herrn Ministers, irgendwie aus Antidiskriminierungsgründen dagegen aussprechen, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, das RKI wollte die Ungeimpften in Schutz nehmen. Nein, nein. Es ging ja darum, dass halt das RKI nicht einverstanden waren, dass es jetzt für Geimpfte irgendwelche Lockerungen gibt. Also auf einmal Abstandsregeln müssen die dann nicht mehr einhalten oder sie müssen dann auf Feiern keine Masken mehr tragen oder sich vor Feiern nicht testen lassen. Da war das RKI ja eigentlich dagegen. Sondern was sie wollten mit dieser Formulierung ist, dass bitte die gleichen Regeln wieder auch für Geimpfte zu gelten haben. Ja, das war nicht eine Antidiskriminierungsmaßnahme gegen Ungeimpfte, sondern bitte die gleichen Regeln auch wieder für Geimpfte. Deshalb hat man ja dann zum Ende des Jahres 2021 kam man mit diesen 2G-Plus-Regeln um die Ecke, weil die Erleichterung von Maßnahmen für Geimpfte sollte nur eine zeitweilige Karotte sein, also ein zeitweiliger Anreiz, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen. Dem RKI war aber auch klar, das kommt auch in den Protokollen an vielen Stellen zum Ausdruck, dass das ja nur eine kurzfristige Maßnahme sein könne, dass man da den Geimpften mit irgendwelchen Benefits entgegenkommt und dass die Politik diese Benefits für Geimpfte gerne will, aber man fachlich ja nicht dahinter stünde. Also aus fachlicher Sicht ging das eigentlich fürs RKI gerade gar nicht, aber man kam der Politik entgegen, weil man eben sozusagen da nachsichtig war, dass die Politik halt jetzt ihre Benefits für Geimpfte braucht. Aber auf lange Sicht kann das keine Lösung sein. Da müssen auch wieder Masken und AH-plus-L-Regeln für Geimpfte her. Das ist der Hintergrund dieser Formulierung in den Protokollen. Und nicht, weil das RKI so lieb war und sich jetzt gegen diese massive Diskriminierung von Ungeimpften ausgesprochen hat.
Liebe Aya, dann lass uns so langsam zum Abschluss unseres Gesprächs kommen und dabei noch so darüber zu sprechen kommen, was eigentlich jetzt am relevantesten und am wichtigsten wäre, nämlich das, worüber in den Mainstream-Medien jetzt auch schon seit Wochen und Monaten geschrieben wird, nämlich Stichwort Aufarbeitung. Und im Grunde genommen kann man jetzt ja sagen, dass ihr als Team mit dem Whistleblower sowie das Multipolar-Magazin mit den RKI-Files den juristischen Grundstein eingelegt habe für eine Aufarbeitung. Jetzt ist jedoch so, du hast es vorhin schon so ein wenig angedeutet, in dieser Dichotomie gutes RKI, die auch kritisch waren, böse Politiker, die diese Vorschläge des RKIs eben nicht umgesetzt haben und dem RKI Vorgaben gemacht haben, nach denen sie sich zu richten hatten. Also wenn es jetzt zu einer Aufarbeitung kommen sollte, wohinter ja immer noch ein großes Fragezeichen steht, denn bisher ist noch nichts geschehen, müssten dann nicht in erster Linie die Politiker zur Rechenschaft gezogen werden, da die sich den Empfehlungen des Krisenstabes widersetzt haben? Wie schätzt du das ein, Aya?
Ich glaube, dass damit ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung geschürt wird. Das kann man jetzt auch vielerorts auf X lesen, dass jetzt manche Leute schon so um die Ecke kommen mit, naja, daraus wird ja eh nichts. Also sozusagen, das wird wieder im Nichts verhallen, diese Protokolle. Ich als Journalistin gehe da erstmal so ran, dass jetzt die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Also zumindest ein Teil der Wahrheit, nicht alle. Wir haben ja jetzt noch ziemlich viele Regierungsdokumente nicht. Da auch nochmal ein Aufruf an andere potenzielle Whistleblower, sich doch bitte an ihr Gewissen zu erinnern und damit auch noch rauszukommen. Es ist aber so, das kann einen erstmal, wenn man mit solche Dokumente veröffentlicht, nicht interessieren, wozu das noch irgendwann führt. Und ich denke, die Erwartungshaltung, die da von einigen geschürt wird, ist einfach eine falsche, weil... Also Herr Homburg bringt immer dieses plastische Beispiel des VW-Abgasskandals, wie lange das gedauert hat, den aufzuklären. Und da ging es ja nun um, verglichen mit der Corona-Politik, um eine absolute Lappalie für die Gesamtbevölkerung betrachtet. Und dennoch zog sich das über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren. Also seit 10 Jahren läuft im Prinzip dieser Aufarbeitungsprozess und ist immer noch nicht fertig. Das heißt, wir brauchen da nicht glauben, dass das bei einer Angelegenheit, die 84 Millionen Menschen in Deutschland und Milliarden weltweit betrifft, jetzt irgendwie schnell geht. Ja, das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Und ich meine, ich weiß, viele Leute sind schon ganz gelangweilt von dem Thema oder halten uns für ewig Gestrige, die immer noch daran festhalten. Also nach dem Motto, findet ihr keine neuen Themen? Also ich hätte eine Menge neue Themen. Ich bin auch super traurig, dass ich zu diesen neuen Themen nicht komme. Aber solange das hier nicht abgearbeitet ist, ist da einfach noch super viel Arbeit für Generationen von Journalisten. Und ich denke, man kann sich nur selber enttäuschen, wenn man da jetzt auf zu schnelle Ergebnisse hofft oder wenn man die RKI-Files nur als Mittel zum Zweck sieht, da jetzt konkrete Schritte zu sehen. Es ist doch so, die Regierung, die die Maßnahmen komplett eskaliert hat, also noch härter vorgegangen ist als die Regierung Merkel, und das will schon was heißen, weil es ist, ist ja nun kaum noch möglich gewesen, es ist nun mal die Regierung Scholz und die sitzt jetzt noch im Sattel. Die haben eskaliert hin zur allgemeinen Impfpflicht. Die haben die Segregation der Gesellschaft über den Winter 2021, 2022 eingeführt. Warum? Weil sie als einziges Land der Welt zusammen mit Österreich vielleicht noch die Omikron-Variante völlig falsch eingeschätzt haben und dachten, jetzt müssen sie umso härtere Maßnahmen machen. Anstatt mit Omikron festzustellen, wie alle anderen Länder das auch getan haben, hey, Omikron ist die natürliche Impfung. Ab jetzt sind die Verläufe wirklich nicht mehr so schwer. Lass es doch jetzt laufen und machen wir langsam wieder auf. Ja, Risikogruppen können wir ja weiterhin noch schützen. Aber Deutschland war der Geisterfahrer, hat alles falsch eingeschätzt, ist mit dieser Regierung eskaliert, hat das wirklich zum absoluten Grundrechte-Klimax geführt im April 22, wo sie ernsthaft über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt haben. Und also es war jetzt kein völlig knapper Ausgang, aber viele, viele Menschen hatten bis zu diesem Datum eine unwahrscheinliche Angst. Und diese Schuld ist so ohne weiteres nicht wieder gut zu machen. Die Verantwortlichen dieser damaligen Entscheidung, die das ja wirklich wollten, die einfach wirklich ihre Mitmenschen zu einem medizinischen Eingriff zwingen wollten, gegen jede Medizinethik, ohne irgendeine wissenschaftliche Evidenz, diese Leute hüllen sich jetzt heute in Schweigen. Sie können darauf nicht reagieren. Sie können es nur totschweigen. Tief in ihrem Inneren wissen sie längst, dass sie damals großen, großen Mist gebaut haben, und zwar aus ihrem inneren Totalitarismus heraus, weil es sie wirklich anmacht, andere Menschen zu was zwingen zu wollen. Davon bin ich überzeugt, ja. Und diesem eigenen inneren Totalitarismus ins Auge zu sehen und sich das anzuerkennen, ja, ich bin ein Totalitarist, ich bin jemand, der meine Mitmenschen zu etwas zwingen möchte, ist praktisch unmöglich. Also da sind allein die psychologischen Barrieren so riesig, sich das einzugestehen, in diesen Spiegel zu schauen und ein hässliches Bild zu sehen im Spiegel. Also unter dieser Regierung erwarte ich mir da gar nichts. Und ich denke auch, dass man halt Abstand nehmen sollte von, ja, was man sich halt jetzt für Vorstellungen macht, ein jüngstes Gericht und irgendwie Gerichtsprozesse und Lauterbach steht vor Gericht und so weiter. Also wenn das irgendwann mal passieren sollte, ich sehe da, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Und da sollte man jetzt nicht an die RKI-Files, weil es ja eh auch nur ein wichtiges, aber dennoch ein Teildokument ist, nicht zu Erwartungen stellen im Sinne von, was da jetzt draus passieren muss. Ja, vor allem nicht schnell. Aber die Grundlage für alles ist die Wahrheit. Und die historische Wahrheit ist gesettelt. Also die historische Wahrheit, wie das RKI in dieser Zeit instrumentalisiert wurde von der Politik und auch in meinen Augen selber gegen ihre eigenen wissenschaftlichen sozusagen Kenntnisse,
Standards,
sich in dieses Denken hinein eskaliert haben über die Jahre. Also dass man sozusagen vorauseilend das Denken der Politik langsam inkorporiert hat und dann irgendwann auch so gedacht hat, wie das von außen von einem erwartet wurde. Also man hat langsam kapiert, wie der Hase läuft. Das ist was ich dem RKI auch vorwerfe. Und ich glaube, diese Art von Wahrheit, die ist jetzt auf dem Tisch. Und für mich als Publizistin, ich erwarte da jetzt erstmal gar nicht mehr, sondern ich für mich beginnt die eigentliche Arbeit ab jetzt erst. Und da ist ja auch jeder Einzelne, der sich da berufen fühlt, gefragt. Ja, weil ich sage, es ist so eine unglaubliche Fülle Material. Es sind ja nicht nur die 4000 Seiten Protokolle, es sind zehntausende Seiten, wenn man das ganze Zusatzmaterial noch hinzuberechnet. Ich glaube, das hat noch niemand wirklich berechnet, wie viele Seitenzahlen das eigentlich in der Summe sind. Da wären wir in Jahren noch nicht fertig. Ja, und ich kann verstehen, das ist anstrengend, das ist Arbeit, das macht keinen Spaß, es ist purztrocken, sich mit solchen Dokumenten auseinanderzusetzen. Deshalb braucht es diesen Transmissionsriemen von Leuten, die eben mit trockener Dokumentearbeit was anfangen können und letztendlich diesem Material Leben einhauchen, indem man die Prozesse, die da abgelaufen sind, daraus extrahiert. Und ja, also es ist mitnichten so, dass hier irgendwas vorbei ist. Es fängt gerade erst an.
Es fängt gerade erst an und das ist auch noch ein gutes Stichwort, um auch vielleicht noch auf einen spannenden Aspekt zu sprechen zu kommen. Das Online-Medium, die Nachdenkseiten, die schrieben nach der Veröffentlichung von einem Paukenschlag des unabhängigen Journalismus in Deutschland. Und es ist wahrscheinlich auch bezeichnend, dass dieser Whistleblower sich an dich gewandt hat und eben nicht an den Spiegel, nicht an die Süddeutsche Zeitung, nicht an die Frankfurter Rundschau und wen es da draußen noch so alles gibt, sondern an eine unabhängige Journalistin. Also ich frage mal im Trapatoni-Deutsch, haben die Medien in Deutschland fertig?
Naja, ich denke, dass jetzt man muss das immer individuell sehen. Also das hätte ja jetzt auch nicht jeder einzelne RKI-Mitarbeiter so gehandelt. Da spielt die persönliche Ebene noch mit rein. Aber ich denke schon, dass es Ausdruck einer gesellschaftlichen Tendenz ist, dass da eben sehr viel Vertrauen verspielt wurde seitens der Medien, die früher solche Leaks gebracht hätten. Und das insbesondere in den letzten 4 Jahren. Ich denke, da steckt definitiv eine Symbolkraft drin. Ja, dass ein RKI-Mitarbeiter eben zu einer freien Journalistin kommt und dass da offensichtlich das Vertrauen da ist, also auch das Vertrauen, dass die eigene Identität geschützt wird, dass ich bisher auch gut einlösen konnte. Sie haben die Person noch nicht gefunden. Und ich denke schon, dass sich darin in dieser Geste ein Paradigmenwechsel ausdrückt. Und was ich auch noch schön finde an dieser Geste, und das habe ich in meinem Ursprungspost zu diesem Leak ja auch deutlich gemacht, ich sehe darin die Schönheit der Bürgerlichkeit, also des bürgerlichen Selbstbewusstseins, wirklich zu sagen, wir sind der Souverän und es war nie anders. Es sind wir Bürger. Und in dem Moment, wo wir uns daran zurückerinnern, dass wir als Bürger wirklich die Macht in diesem Land sind, ist das System eigentlich, steht das System nackt da, so wie es jetzt passiert ist. Ja? Und ich hoffe deshalb, dass dieser aktuelle Fall auch als Präzedenzfall herhalten kann für weitere Behördenmitarbeiter, die sich da bemüßigt sehen, auch ihrem Gewissen zu folgen. Denn ich bin mir sicher, da gibt es viele da draußen, die ganz genau wissen, was läuft, die ihren ganz eigenen Kopf haben. Aber ich sag mal so, der Deutsche ist jetzt auch nicht dafür bekannt, besonders aufmüpfig zu sein. Also es ist was uns Deutschen einfach generell schwerfällt. Ja, wir sind nun mal sehr, sehr gut darin, Befehle zu befolgen und brav und anständig zu sein, das zu machen, was man von uns erwartet. Insofern rechne ich diesen Schritt auch nochmal höher an, also angesichts unserer Mentalität. Und ich hoffe aber, dass da vielleicht jetzt auch so eine Art Damm gebrochen ist und dass sich mehr aus der Reserve trauen. Also ich hätte noch eine lange Wunschliste an Dokumenten, die an die Öffentlichkeit kommen sollten. Ja, die BMI-E-Mails beispielsweise. Ja, die BMI-E-Mails, um die wird auch schon seit Jahren geklagt. Und ich habe ja damals da Monate dran gesessen und die sind aber stark geschwärzt. Also ganze Seiten geschwärzt. Und ich sag ganz ehrlich, ey, wenn wir die hätten aus dem BMI, wow. Also, weil das sind von 210 Seiten, sind da irgendwie 2/3 geschwärzt, ganze Seiten. Und da werden Pläne aus China drin liegen, 7-Punkte-Plan für Deutschland aus China und so weiter. Also, liebe potenzielle Whistleblower da draußen, einfach, ihr müsst es nicht mir geben, aber gibt's einfach an die Presse, egal an wen.
Liebe Aya, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, denn du sprachst ja vorhin von diesem totalitären Geist, der sich in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen westlichen Welt breit gemacht hat seit März 2020. Und jetzt bist du ja jemand, der auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das hast du selber auf eigene Anfrage herausbekommen. Darf ich fragen, zum Abschluss, machst du dir denn Sorgen um deine Person? Ich weiß auch, dass ihr drei nach der Pressekonferenz an dem Tag aus Sicherheitsgründen die Nacht nicht zu Hause verbracht habt. Also machst du dir jetzt Sorgen? Denkst du womöglich auch übers Auswandern nach? Oder bist du da noch ganz entspannt? Wie ist da dein aktueller Gemütsstatus?
Ich war unglaublich nervös vor dem Leak. Also vor allem, weil ich Angst hatte, dass man mich möglicherweise aufhalten könnte, weil man sich ja schon auch Gedanken macht, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ob man auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht wird. Dem ist aber offensichtlich nicht der Fall. Das habe ich jetzt dadurch eruieren können. Weil ansonsten, wenn sie auf allen meinen Geräten drauf wären, dann hätten sie ja schon vorher Wind bekommen können und dann hätte man ja auch mal eine kleine Hausdurchsuchung machen können. Das ist offensichtlich nicht der Fall, dass ich mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werde, sondern man erstellt dann eher so Dossiers aus öffentlichen Verlautbarungen. Seitdem der Leak draußen ist und es so groß geworden ist, also dass praktisch in ganz Deutschland in fast jedem Medium einmal das Stichwort fiel, die Journalistin, glaube ich, dass ich durch diese Art von Öffentlichkeit jetzt ein Stück weit geschützt bin. Denn wenn jetzt irgendwas passieren würde, dann würde das ja zum nächsten Skandal, zu den nächsten Schlagzeilen führen. Das heißt, Öffentlichkeit ist auch immer ein Schutz. Deshalb wollten wir ja auch die Dokumente, als ich sie dann am 22. bekommen habe, auch sofort raushauen. Weil eben in dem Moment, wo du halt noch was hast, was die Öffentlichkeit nicht kennt und was sie nicht kennen soll, bist du angreifbar. In dem Moment, wo es draußen ist, ist es nicht mehr rückzuholen. Ja, und ich denke auch, dass dadurch, dass die Sprachregelung in den öffentlich-rechtlichen Medien jetzt immer war, die Journalistin, würde man jedwede Art von Angriff auf meine Person seitens des Staates jetzt als Angriff auf die Pressefreiheit werten? Und ich glaube, so doof sind sie nicht, das nicht auch zu wissen.
Wobei wir ja auch sehen, was mit dem Compact-Magazin, mit diesem Verbot doch wieder möglich war in
Ja, aber das
Deutschland.
hat ja auch zu einem Aufschrei geführt und dann muss man sagen, sogar bei den Leuten, denen es schwer fiel. Also es haben natürlich einige auch wieder Tweets gelöscht oder so, ja, aber das ging ja bis hin zu so Zeitjournalisten, die dann meinten, ich habe mir Demokratie eigentlich anders vorgestellt, als dass wenn dann mal ein AfD-Innenminister am Start ist, dass der dann unsere Redaktion stürmen kann und das einfach dicht machen, den Laden. Also sie waren in der Lage zu abstrahieren, dass das auch was mit ihnen zu tun haben könnte, sobald es einen Machtwechsel gibt in Deutschland. Und das jetzt praktisch eine Sozen-Politikerin einen Präzedenzfall eingeführt hat, der sich irgendwann mal gegen sie richten könnte. Denn wenn das dann mal passiert, ja, hypothetisch, der AfD-Innenminister macht die SZ dicht oder macht die Zeit dicht, da kann sich niemand mehr beschweren, ja, weil der Präzedenzfall wurde ja geschaffen. Das heißt, ich finde eigentlich, also Faeser geht ja immer so vor, dass sie dann so in ihren Präzedenzfällen solche harten rechten Extremfälle nimmt, dass sie ganz sicher ist, da gibt es ein wenig Solidarität, ja. Einreiseverbot Martin Sellner, ja, das ist dieser rechte Typ, dann sind wir mal nicht gegen Einreiseverbot. Zack, hat sie Einreiseverbot als Präzedenzfall geschaffen, ja. Und das gleiche Kalkül hat sie ja auch beim Compact-Verbot angewandt, ne? Wir nehmen jetzt mal so ein richtig rechtes Magazin, was eh die meisten schmuddelig finden, da wird sich schon keiner groß für einsetzen. Und ich glaube, dass es dann doch so einen Backlash gab. Also es war einerseits natürlich ihr erfolgreichster Post aller Zeiten. Ich habe sie aber überholt. Sie hat mit dem Backlash auch von links nicht gerechnet, weil sie nicht in der Lage war zu verstehen, dass die Leute das strukturell begreifen werden als Angriff auf die Pressefreiheit. Und ich finde, dafür, dass es Compact war, war der Backlash, den sie bekommen hat, dafür gar nicht so klein. Also die Leute waren schon alarmiert. Und auch aus dem Mainstream. Die wissen schon, was das bedeutet. Und dann hat sich ja sogar Elon Musk in die deutsche Politik eingeschaltet. Also der kriegt ja auch ganz schön viel mit über X, was hier eigentlich gerade läuft in diesem Land. Und ich denke, dass die schon merken, dass sie auch unter Beobachtung stehen. Also auch unter internationaler Beobachtung. Und in meinem Fall, also ich komme halt aus der linken Ecke. Also bei mir könnte sich jetzt keiner hinstellen, ja, das ist ja hier gegen diese Neonazi-Tante. Nein, es ist halt nun mal nicht möglich. Und dadurch, dass die Sprachregelung eingeführt wurde, die Journalistin, wäre es jetzt ein eindeutiger Angriff auf die Pressefreiheit, wenn mir jetzt infolge dieses Leaks irgendwas passieren würde. Insofern bin ich da jetzt eigentlich tiefenentspannt, seit das Ding draußen ist.
Das sind doch gute abschließende Informationen, liebe Aya. Danke dir vielmals für deine Zeit und auch für den Leak. Damit hast du wirklich sehr wichtige Arbeit geleistet. Und ja, jetzt wünsche ich dir für diese Zeit alles Gute, bleib wohl auf und vielleicht bis bald ganz mal wieder.
Danke.
Ja, und auch an euch, liebe Community, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Auch euch wünsche ich jetzt alles Gute, bleibt wohl auf und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal. Ciao.